Ich möchte gerne aus Johannes 20 ab Vers 1 vorlesen. Am ersten Tag nach dem Sabbat, nach Vorsonnenaufgang, ging Maria aus Magdala zum Grab. Da sah sie, dass der Stein nicht mehr vor dem Eingang des Grabes lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leintücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging das Grab hinein und sah ebenfalls die Leintücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf Jesu bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leintüchern, sondern zusammengefaltet auf der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich drin um. Und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Die Jünger gingen nach Hause zurück. Eine kleine Geschichte am Anfang von einem guten Mann. Und dieser Mann fand in seinem Garten einen großen Strauch, überall übersät mit Raupen. Er hatte Mitleid mit diesen hässlichen Gewürm. Dieses Gewürm hat sich Stunde für Stunde vorwärts geplagt, mühselig die Stängel erklettert, um ihr Fressen zu suchen. Raupen, dachte er. Sie sehen kaum die Sonne, haben keine Ahnung vom Regenbogen in den Wolken und von den Liedern der Nachtigall. Da dachte unser guter Mensch, wenn diese Raupen nur wüssten, was einmal aus ihnen werden wird, wenn sie nur ahnen würden, was ihnen als Schmetterling blüht, sie würden ganz anders leben, froher, zuversichtlicher, mit viel mehr Hoffnung. Und sie würden erkennen, dass Leben eben nicht nur aus Fressen besteht und dass der Raupentod nicht das Letzte ist. Er, der gute Mensch, sagte die Raupen das, aber die Raupen hörten nicht. Das Zukünftige, das Schmetterlinghafte, das ließ sich in der Raupensprache einfach nicht ausdrücken. So versuchte er es mit Gleichnisse, versuchte Vergleiche irgendwie zu finden. Er sagte, dann als Schmetterling, da wird es so schön sein wie auf einem riesigen Feld voller Mohrrübenkraut. Die Raupen nickten, denn in ihrem Raupenhorizont dachten sie nur an endloses Fressen. Aber so ging es auch nicht. Deshalb versuchte der gute Mensch, den Raupen ganz deutlich zu sagen, was werden würde. Er sagte ihnen, dass ihr Puppensarg nicht das Letzte sein werde, dass sie verwandelt würden, dass ihnen über Nacht Flügel wachsen würden und dass sie leuchten würden wie Gold. Die Raupen sagten, nun spinnt er endgültig. Hau ab, du hältst uns nur vom Fressen ab. Nun, Raupen sind dumm. Raupen kapieren so etwas gar nicht. Raupen können die Botschaft von der Auferstehung als Schmetterling eben nicht verstehen. Das hätte unser guten Mensch klar sein müssen, von vornherein. Den Raupen etwas von einer zukünftigen Welt erzählen zu wollen, das war von Anfang an vergebliche Liebesmühe. Bei Raupen ist das eben so. Zum Glück bei uns Menschen ist es ganz anders, nicht wahr? Es gibt zwar in unserer Sprache keine Worte, um den Himmel zu beschreiben. Auch Jesus musste ständig Gleichnisse benutzen. um uns zu Augen vor Augen zu führen, welches ungeahnte Land vor uns da liegt. Was das für uns bedeutet, dass er auferstanden ist, dass er uns damit den Weg in diese neue Dimension von Wirklichkeit bereitet hat. Verstehen können wir es nicht. Aber trotzdem feiern wir Ostern. Im Gegensatz zu diesen dummen Raupen feiern wir ohne zu verstehen den Glauben an diese Auferstehung. Ein Glaube, der in der Tat das Leben verändern kann. Denn wer an diesen Jesus Christus glaubt, wer wirklich glaubt, dass auch wir gleichsam über Nacht verwandelt werden können, dass auch unser Leben mit seinem Tod nicht an ein Ende stößt, wer das wirklich glaubt, der wird auch anders heute leben. Der wird nicht mehr wie eine Raupe sein, der nur noch an das Fressen denkt. Der wird sein Herz nicht an Reichtümer oder an Besitz hängen, an all die Dinge, die in jedem Leben, von dem Christus spricht, absolut nichts mehr zählt. Er wird vor allem auf das achten, was wirklich bleibt, und allem voran auf die Beziehung zu anderen Menschen. Auf dem Weg hierhin höre ich ein Hörbuch von John Ortberg, ein Junior-Pastor von Bill Hybels aus den Vereinigten Staaten. Und dieser Pastor erzählte von einem Seminar, wo er war. Und auf dem Seminar gab es einen Pastor, der viele, viele rote Punkte hatte. Und ging überall hin durch den Saal und hat einen Punkt draufgeklebt. Auf den Altartisch, auf die Gitarre, hat so ein kleines Spielzeugauto mit da gehabt, er hat auch dann ein Puppenhaus mit gehabt, hat überall diese roten Punkte drauf getan. Und bei näherem Betrachten hat man gesehen, auf dem roten Punkt stand dann verderblich. Und dann hat er wirklich blaue Punkte gehabt und jeder Mensch, den er gesehen hat, einen blauen Punkt drauf getan. Für die Ewigkeit bestimmt. Wie oft denken wir nicht in diese Kategorien? Wie oft hängen wir alles, was wir an Kraft, an Ewigkeit oder zumindest an Mühe, was wir haben, an diese Dinge, die wir nicht mitnehmen können? Und wie oft vernachlässigen wir das, was wichtig ist? Wie können wir wirkliche Freude bekommen, indem wir in Beziehungen investieren zu Mitmenschen, die uns auch im anderen Leben danach erhalten bleiben können? Wer an Jesus Christus glaubt, wird darauf achten, auch wenn es manches Schweres und Schmerzhaftes gibt, was man ertragen wird. Aber das wird uns nicht so sehr aus den Bahn werfen können. Paulus sagt, denn die Leiden der gegenwärtigen Zeit bedeutet nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Eine Herrlichkeit, die unser Leben schon jetzt reicher und fröhlicher macht, weil sie uns mit einer Hoffnung erfüllt. Eine Hoffnung, die uns ganz ausfüllen will. Nun, es gab einige Dinge, die ich als Kind sehr, sehr gern getan habe. Also, und ich denke auch gerne da zurück. Und ich habe auch einiges davon auch mitgenommen in mein Erwachsensein. Und eine von dieser Sachen war es immer wieder Kartoffeln ernten. Das klingt doof, aber ich habe es gerne gemacht. Und das Erste, was ich tat, als ich endlich mein eigenes Garten hatte, war dann da auch einen Garten anzulegen, wo ich Kartoffeln dann auch einpflanzen konnte. Und bei meinen Großeltern, die haben einen riesigen Garten gehabt und ich habe es einfach genossen, da zu sein. Und da dürfte ich immer wieder helfen, gerade eben auch zur Erntezeit. Und das war eine wunderbare Sache. Aber immer wieder beim Kartoffeln ausgraben, gab es so ab und zu mal so ein Exemplar, der hässlich, schwarz, verschrumpft, faulig war. Und ich habe mich immer über diese Dinge gewundert. Alle anderen haben das Ding liegen gelassen und haben nur gute Kartoffeln rausgeholt, aber immer wieder waren diese faulige Kartoffeln dazwischen. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich endlich erfahren habe, was diese komische Kartoffeln auf sich hatte. Denn das waren die Kartoffeln, die wir im Frühjahr eingepflanzt hatten. Das waren die Setzkartoffeln. Ausgelaucht. hauptfaule Klumpen nur noch. Das war alles, was von ihnen übrig geblieben war. Eine Zeit lang hat mir diese Kartoffeln ein bisschen so irgendwie leid. Sie haben den ganzen Sommer über sich gequält, um viele Kartoffeln hervorzubringen, und selbst sind sie bald aufgegangen. Kraftlos, verschrumpelt, faulig geworden. Das war der Lohn für ihre ganze Anstrengung. Irgendwie taten mir diese Setzkartoffeln leid. Denn ich habe eins damals nicht begriffen. Mir war es nicht klar geworden, dass diese faulige, tote Etwas gar keine Kartoffeln mehr waren. Die Setzkartoffeln, die im Frühling in die Erde gesteckt worden waren, die hatten mit dieser eklige, anzusehende Knolle nur sehr wenig zu tun. Denn diese Setzkartoffeln nämlich waren all den Wochen aus sich herausgewachsen. Ihre Kraft, ihr Leben, das, was in den anfänglichen Augen hineingewachsen, in diesen prächtigen Kartoffelstock am Anfang und letztlich in den Früchten, die wir geerntet haben, das ist das, was jetzt diese Kartoffel ausmachte. Das faulige Etwas war nur noch eine Hülle. Denn jetzt steckte alles woanders an Kraft da drin. Es wurde zu einer großen Pflanze und hat eine Dimension im Leben gewonnen und trug Frucht. Eine Vielfalt von Früchten. Und das war viel, viel mehr, als was am Anfang in der Erde gesteckt wurde. Ich kenne jemanden, der hat mich beobachtet, als ich dann da die erste Jahre dann die Kartoffeln eingepflanzt hat. Diese Person fragte mich, warum tust du das? Du pflanzt eine Kartoffel und erntest eine Kartoffel. Ist das nicht dämlich? Und ich sagte, hallo Stadtkind, es ist ein bisschen anders. Wenn man eine Kartoffel pflanzt, hofft man mehr als nur eine Kartoffel zu ernten. Und das ist das Prinzip auch unseres Lebens. Gott möchte auch, dass wir hinaussehen, dass wir pflanzen, dass es viel Frucht bringt. Das Grab blieb leer. Etwas blieb da drin zurück. Etwas, von dem wir seither wissen, dass es immer zurückbleibt, wenn neues Leben wird. Die Schmerzen des Karfreitages nämlich, die blieben im Grab zurück. Das Leid des Kreuzweges, die Mühen, all diese Sorgen, das alltägliche Leben, die blieben zurück. Wo Leben neu wird, wo der Tod durchbrochen wird und ein Leben, ein ganz neues Leben, Dimension erreicht wird, dort hat das alles Vorherige keinen Platz mehr. Dort bleibt es wie eine faulige Schale, ein Setzkartoffel, wie ein schaler Beigeschmack, eine vergangene Wirklichkeit, endgültig zurückgelassen. Auch das ist die Botschaft vom Ostern. In diese neue Wirklichkeit des Lebens, in die Jesus uns vorangegangen ist, da hat nichts mehr an diesem Negatives einen Platz mehr. Manches von dem, was uns hier sehr gefangen hält, was jetzt so viel Raum einnimmt in unser Leben, dort hat es absolut keine Bedeutung mehr. Krankheiten, die uns unheimlich lähmen, die beständige Sorge um Alterssicherung, dieses Schielen nach Macht, Einfluss, Einsehen, alle bürokratische Engführungen, engherzige Bestimmungen und langatmigen Gremien. Alle diese Sitzungen, alle diese Stress hat keinen Platz mehr. Es bleibt zurück, denn Jesus schenkt uns eine neue Zuversicht. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch eins schenken, und das wird das schönste Geschenk des Ostersmorgens. Er muss uns jetzt nur noch die Kraft schenken. Denn wenn wir in Krankheit, wenn wir im Leid gefangen sind, dass wir durchhalten in dem Bewusstsein, dass nichts von den Schmerzen bleiben wird. Er muss uns Mut schenken, Mut den Sachzwängen den wir hier immer wieder begegnen, einfach entgegenzutreten, sie anzuschauen als das, was sie wirklich nur sind, als aufgeblasene Zusammenhänge, denen man wirklich nichts mehr aus genau dem Platz einräumen sollte, den sie im Gottes Namen in dieser Welt unbedingt einnehmen müssen. Und dann muss er uns auch noch eine Weitsicht schenken. Die Welt, die Weitsicht, nämlich uns nicht zuerst nach so wichtigen Richtlinien, gesellschaftliche Standards oder seelenlosen Normierungen zu richten, sondern zu erkennen, dass diese Dinge am Ende nichts mehr bedeuten wird. Wir müssen uns vielmehr auf das ausrichten, was wirklich bleiben wird. Auf Gottes Wort und auf die Menschen um uns herum. Das sollte uns wichtig sein. Gemeinschaft mit Menschen, die Beziehung zu ihnen, das ist nämlich, was wirklich bleibt. Das ist das, was eine Fülle des Lebens uns gibt. Da müssen wir darauf zugehen, dass es uns prägen lassen, dass es uns ausmacht. Diese Weitsicht, zuallererst und immer wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das muss Gott uns an diesem Ostermorgen neu schenken. Das wäre für unsere Welt und uns, für unsere Gemeinde, ein ganz wichtiges Geschenk. Nun zurück zur Geschichte. Entweder war Petrus ein bisschen schon zu alt, vielleicht war er einfach nicht sportlich genug, vielleicht war er ein bisschen dicker geworden als Johannes und es fehlte ihm nur an dieser nötigen Kondition, aber war eindeutig langsamer. Langsamer auf dem Weg zum Grab als Jünger, der Jesus liebte, als Johannes. Also man muss sich so vorstellen, so ein richtiges so Wettlauf zum Grab. Und Petrus, der Zweite. Und nicht nur das. Als er denn beim Grab angelangt ist und glücklich hineingegangen ist, betrachtet er erstmal alles ganz, ganz genau. Er lässt nichts aus. Die Leinenbinden, das Schweißtuch. Da stellt er sogar fest, dass das zusammengebunden war, an einer Stelle lag. Hat alles registriert. Aber nicht mehr. Eben nichts mehr. Er hat nur alles erfasst. Er blieb wie verwurzelt stehen. Keine weitere Reaktion zuerst. Nichts, was der Evangelist hier für berichtenswert hielt. So schwerfällig er offensichtlich auf dem Weg vorwärts gekommen ist, so verständnislos steht er nun im Grab. Dass er jetzt glauben würde, dass das leere Grab ihm in seinen Glauben auch nur irgendwie weitergebracht hätte, davon ist Ostermorgen bei Petrus offensichtlich nicht zu spüren. Zum Glauben, zumindest berichtet Johannes, zu Glauben kommt nur der andere, der zweite Jünger. Und das war der, der Jesus liebte. Er war der Schnellere. Er war weit vor Petrus am Grab. Beugte sich vor, warf einen kurzen Blick hinein. Und als er dann eintrat, heißt es ganz lapidar, er sah und glaubte. Der Junge, den Jesus liebte, der kommt zum Glauben. Zum Glauben findet auch die Liebe. Petrus, die Verkörperung des Amtes schlechthin, da ist ein bisschen schwerfälliger. Lange nicht so beweglich wie der andere, braucht er viel, viel länger, bis am Ort des Geschehens angelangt ist. Weit langatmiger als der Lieblingsjünger ist er noch am Untersuchen, am Abwägen. Ungläubig allem Neuen gegenüber. Während der anderen schon vom Glauben erfüllt ist, diese neue Dimension der Wirklichkeit längst erahnt, dieses so unheimlich dichte Evangelium ist wie ein Lehrstück, ein Gleichnis über die Schwerfälligkeit von manchen Menschen diese Ungeduld auf der anderen Seite. Manche Menschen sind von Natur aus vorsichtig. Die haben viel, viel Angst vor etwas, was Neuem ist, das, was ungewohnt ist. Alles muss vorher in der Kleinigkeit hineingeprüft werden. Und sie fürchten sich davor, sich endgültig festzulegen. Manchmal so lange, dass Gottes Geist die Lösung schon längst präsentiert, während amtlicherseits immer noch nachgedacht wird. Nun, aus Liebe heraus prescht der andere Jünger voran. Da wird bereits intuitiv das getan, was sich erst viel, viel später als richtig erweist. Man glaubt schon beim Lesen zu spüren, wie der Jünger am Tor des Grabes steht und voller Ungeduld auf Petrus wartet, wie er am liebsten schon hineinspringen würde, um endlich das Neuland zu entdecken, das hinter der Öffnung verheißungsvoll auch wartet. Und bei aller Ungeduld, der die Lieblingsjünger an den Tag legen mag, Petrus braucht seine Zeit. Und Gott lässt sie ihm auch. Er wartet. Er überfordert ihn nicht. Und er wartet selbst dann auch. Da aus Petrus im Grab steht, aus Petrus die Chance vertut, die Zeichen richtig zu deuten und zum Glauben zu kommen. Gott wartet. Zur richtigen Zeit wird er selbst dafür sorgen, dass auch Petrus erkennt, was für den anderen Jünger doch schon längst offensichtlich war. Petrus braucht eben länger. Und Gott kann warten, auch auf uns. Er bricht nichts über das Knie. Auch das macht dieser Evangelium vom Ostermorgen sehr deutlich. Es erklärt nicht nur, dass es offenbar beides gibt. Den einen, der vorwärts prescht, der wirklich gleich vom Glauben erfüllt ist, genau wie der, der halt eben länger braucht, der erst vorsichtig abwägt und alles prüfen möchte, bevor er etwas im Glauben erfasst. Und denn wo der Herr manchmal sogar erst drauf klopfen muss, damit er am Ende wirklich glaubt. Das Evangelium macht nicht nur klar, dass es beides gibt, es verdeutlicht auch, dass Gott beides zulässt. Offensichtlich hat Gott beide Menschen sehr lieb. Und vielleicht brauchen wir auch beides. Es braucht Menschen, die wirklich umgestürmt, in Eile und auch in Liebe wirklich vorangehen, wo es nicht schnell genug vorangehen kann. Denn ohne die würden nichts sich bewegen. Aber es braucht auch die Menschen, die ein bisschen langsamer sind, die ein bisschen systematischer vorangehen, die mal ein bisschen Bedächtigkeit auch dann auch nachsagt, dafür sorgt, dass es ein gutes Fundament so hat. Wie Petrus hinterherhinkte, manchmal sogar auch gezogen werden muss. Vielleicht will dieses Evangelium uns daran erinnern. Vielleicht wird es denen, wo es nicht schnell genug vorangeht, vor Augen führen, dass alles seine Zeit braucht und dass Gott auch diese Zeit auch einräumt. Auf dem Weg zum Grab so langsam zu sein wie Petrus, auf dem Weg in die neue Dimension von Wirklichkeit zu sein, das ist kein Beinbruch, langsam zu sein. Auch Petrus kam zum Ziel. Er kam zwar später, aber kam nichtdestotrotz zum Ziel. Geliebt aber, so berichtet uns das Evangelium, geliebt hat Jesus den anderen, der zuerst gesehen und sofort geglaubt hat. Ostern ist die Möglichkeit, ganz neu eine Verwandlung zu erleben. Genau wie der Raupe sich verwandelt hat in den Schmetterling. Genau wie ein Setzkartoffel sich verwandelt in eine wunderschöne Pflanze, der nachher viele, viele Kartoffeln bringt. Genauso ist Ostern für uns ein Sinnbild für diese Verwandlung in unserem Leben. Für den einen von uns sind wir sofort dabei, Feuer in Flamme. Und den anderen von uns, es braucht ein bisschen länger. Und beides hat seinen Platz. Und beides ist auch richtig. Petrus hat ein Fundament gehabt, in dem er nachher predigen könnte und tausende von Menschen sich bekehrt hatten. Johannes war der Jünger, den Jesus geliebt hatte, wo eine innige Bindung da war, wo er schrieb in Johannes-Evangelium, wie auch in den Briefen, wie auch nachher Offenbarung. Und singen gesehen, von denen niemand anders jemals was gesehen hat. Wo bist du auf deinem Weg? Bist du hin in der Transformation deines Glaubens hin zu einer neuen Verwirklichung, einer neuen Dimension des Glaubens? Oder bleiben wir wie Raupen, die nur noch fressen? Jesus möchte uns ganz neu herausfordern, an diesem Morgen diesen Weg zu gehen, uns verwandeln zu lassen durch seine Kraft. Amen.